Der Begriff der Krise, der scheint Mannigfaltiges in sich zu verbergen. Mit ihm kann man Regierungspolitik durchpeitschen, mit ihm kann man zu Protestmärschen mobilisieren. Und so gibt es Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen, Schuldenkrisen, die Eurokrise, die Krise Europas, die Flüchtlingskrise, die Ökokrise. Und überhaupt scheint es bei der Krise immer ein wenig so zu sein wie beim Wetter. Sie kommt und geht wie eine Naturgewalt. Das ist ein guter Grund, mal darüber zu sprechen, was es eigentlich auf sich hat mit der Krise. Und zur Bearbeitung dieser Frage habe ich jetzt Thomas Konitsch hier am anderen Ende der Skype-Verbindung. Und der hat gerade im Konkretverlag ein Buch über die Krise veröffentlicht. Kapitalkollaps heißt dieses Buch. Und ich freue mich jetzt, mit Thomas Konitsch hier drüber sprechen zu können. Hallo Thomas.
Ja, hallo.
Ich habe ja jetzt schon einige Arten von Krisen aufgezählt. Von welcher der Vielzahl an Krisen handelt denn nun tatsächlich dein Buch?
Ja, also eigentlich, wenn man so will, von allen Krisen, die ich versuche dort auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Das ist vielleicht so das zentrale Unterfangen dieses Buches, versuchen darzustellen, wie diese verschiedenen Krisen, die du genannt hast, an für sich nur Momente ein und dasselben Krisenprozesses darstellen. Also man könnte sagen, sogar einer kapitalistischen Systemkrise. Das System als solche, seine Grundlagen erodieren, sind im Zerfall begriffen. Und deswegen spiegelt sich das in diversen Krisen, die halt eben in der Öffentlichkeit immer vereinzelt abgehandelt werden. Wobei ich halt eben in dem Buch versuche, dann den inneren Zusammenhang darzustellen.
Jetzt ist ja im Ankündigungstext zu deinem Buch zu lesen, dass es mit einer verbesserten Kapitalismuskritik-Formel daherkommt und dass man mithilfe dieses Buches in wenigen Stunden zum Krisenexperten werden kann. Ich lese in den Zeilen durchaus so ein bisschen Ironie. Ich glaube aber, das ist ja jetzt auch schon deutlich geworden in dem, was du gesagt hast, dass du da trotzdem ja einen sehr ernsten Ansatz verfolgst. Was hast du dir denn in diesem Buch vorgenommen? Also wenn man vielleicht so ein bisschen anguckt, wie das gegliedert ist oder was für einzelne Kapitel du dir da vorgenommen hast.
Ja, also zuallererst versuche ich halt eben die Krise nicht wie so ein Ding darzustellen, wie so ein punktuelles Ereignis, sondern halt eben als einen langfristigen historischen Prozess. Und Begriff Systemkrise bedeutet halt eben, dass dieser langfristige Krisenprozess halt eben durch die inneren Widersprüche des Kapitalismus selbst, des kapitalistischen Systems oder des Kapitalverhältnisses angetrieben wird. Und man spricht dort auch in der marxischen Wertkritik von prozessierenden Widerspruch. Und im Grundteil, ich würde sagen, der Anfang des Buches besteht halt eben darin, oder hat zumindest das zum Ziel, diesen historischen Krisenablauf darzustellen. Das ist halt eben ein historischer Prozess zunehmender Widerspruchsentfaltung, wenn man so will, der halt eben über Dekaden voranschreitet, schubweise dann sich immer wieder manifestiert in neuen Krisenschüben. Diese Krisenschübe verleihen halt eben in der Öffentlichkeit diesen Fehlschluss, dass es nur ganz kurze, punktuelle Krisen sind und dann ist wieder gut. Ne? Und ich habe halt eben versucht, das sowohl in der Zentren des Weltsystems wie auch in der Peripherie darzustellen, dass dieser Prozess sich entfaltet seit den 80er Jahren, wenn man so will. Ne? Und vielleicht nochmal so als ein Stichwort über die Krisenursache, ne? Diesen gemeinsamen Nenner all dieser verschiedenen Krisen. Wir leben ja in einer kapitalistischen Arbeitsgesellschaft und ich würde sagen, am allereinfachsten kann man die Ursachenkrise auf diesen Begriff bringen. Es ist die Krise der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft, so von außen erstmal betrachtet. Ja.
Da würde ich auch sozusagen gerne weiter reingehen und versuchen zu verstehen, was das heißt, dass sozusagen wir es mit einer Krise der Arbeitsgesellschaft zu tun haben. Vielleicht können wir ja da auch sozusagen reinschauen in das, was Marx eben im Kapital dazu geschrieben hat. Du hast das erwähnt. Es gibt da sozusagen die marxische Wertkritik und davon ausgehend beschreibt auch Marx schon im Kapital sozusagen Verlaufsformen von Krisen, die immer wieder sozusagen zum Kapitalismus dazu zugehören und die ja auch zeigen, wie die kapitalistische Gesellschaft in sich zusammenhängt, weil sozusagen durch eine Krise ja auf der einen Seite der Erde sozusagen ganz sozusagen tiefgreifende Folgen auf der anderen Hälfte der Erde dann sozusagen zu spüren sind, wo man ja sieht, wie sehr die ganze kapitalistische Weltgesellschaft eigentlich zusammenhängt. Wenn ich das richtig kenne von Marx und wie das im Kapital steht, dann bringt ja sozusagen Marx oder vielleicht beschreibt er wie so eine Urmutter der ganzen kapitalistischen Krise, das ist ja das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate. Also vielleicht kann man das kurz so zusammenfassen, dass im Kapitalismus gerade wegen der Produktivkraftentwicklung, wegen der Entwicklung der menschlichen Produktivkräfte, dass gerade deswegen die Profite tendenziell immer geringer ausfallen. Fasse ich das richtig zusammen? Genau. Oder vielleicht kannst du auch nochmal versuchen.
Ja, das ist mit ein Aspekt dieses Krisenprozesses. Also der wichtigste, also es gibt, der Kapitalismus ist ja eine sehr widerspruchszerfressene oder durch Widersprüche gekennzeichnete Gesellschaftsformation. Es gibt natürlich diesen bekannten Widerspruch zwischen den Kapitalisten und den Arbeitern, also zwischen Proletariat und Bourgeoisie. Zentral für den Krisenprozess, für den Entfaltung des Krisenprozesses, die historische, ist halt eben der innere Widerspruch des Kapitals selber. Also die Substanz des Kapitals, wir leben ja in der Arbeitsgesellschaft, ist die Arbeit. Ohne die Arbeit, die halt eben in der Warenproduktion verwertet wird. Das ist ja an für sich das, was das Kapital ausmacht. Ein kapitalistischer Reichtum. Kapital muss erarbeitet werden in der Warenproduktion. Und zugleich das Kapital bemüht halt eben Konkurrenz vermittelt, in der Konkurrenz durch Rationalisierung, die Arbeit aus dem Produktionsprozess zu verdrängen. Und das ist uns ja allen bekannt. Da sind ja die berühmten Innovationen, die Rationalisierung des Arbeitsprozesses, die dazu führt, dass Maschinen sukzessive in etablierten Industriezweigen halt eben die lebendige Arbeitskraft verdrängen. Und Marx hat das als wiederum, es geht halt um Entwicklung, ne, um langfristige Entwicklung, um Prozesse. Marx hat das als den prozessierenden Widerspruch bezeichnet. Also dieser innere Widerspruch, ne, ist das Kapital, letztendlich Konkurrenz vermittelt, bemüht es, sich seine eigene Substanz zu entledigen, der wertbildenden Arbeit. Der ist nur im Prozessieren aufrechtzuerhalten. Es müssen immer neue Verwertungsfelder erschlossen werden des Kapitals, also neue Märkte. Und wir kennen das ja. Das ist ja nicht die bürgerliche Volkswirtschaftslehre spricht ja von diesem typischen Strukturwandel der Industrie. Der rührt ja halt eben dadurch, ne, dass das Kapital durch Innovation einerseits im alten Industriezweigen die Arbeitskraft minimiert, die aufgewendet wird, aber gleichzeitig entstehen neue Industriezweige. Und man könnte sagen, dass die Krise eigentlich deswegen so stark ausgebrochen ist, weil es nicht mehr funktioniert, diese Industrie, von außen her betrachtet. Ist ja dieser Strukturwandel der kapitalistischen Industrie, der funktioniert nicht mehr, eigentlich schon seit den 80er Jahren. Und deswegen haben wir dann diese mannigfaltigen Krisenerscheinungen, dass plötzlich die Finanzmärkte so aufblähen, seit den 80er Jahren eigentlich schon. Es sind ja schon 3 Dekaden. Ja, dass diese Finanzblasen entstehen, dass die Globalisierung einsetzt und so viele Arbeitskräfte auch verlagert werden aufgrund der zunehmenden Krisenkonkurrenz. All diese verschiedenen Krisenmomente versuche ich halt eben den Buch dann auf diesen einen Nenner zurückzubringen und zu zeigen, wie sich dieser Kernkrisenprozess dann halt eben spiegelt in den verschiedenen halt eben Krisenmomenten. Vielleicht mal so viel erstmal.
Das würde mich noch interessieren, wie sich das denn tatsächlich auf einen Nenner bringen lässt, also wie die ganzen unterschiedlichen Krisen tatsächlich sozusagen auf vielleicht eine Strukturlogik oder so zurückzubringen sind und vielleicht abzuleiten sind, weil wir haben ja jetzt sozusagen mit dem tendenziellen Fall der Profitrate, mit der Produktivkraftentwicklung, die gleichzeitig sozusagen die Wertschöpfungslogik untergräbt. Das ist ja erstmal sozusagen ein Prozess, den man irgendwie erforscht mit so einer ganz wirtschaftlichen Sprache. Es geht um wirtschaftliche Prozesse und jetzt haben wir es aber bei diesen Vielzahlen von Krisen, das sind ja politische Krisen, das sind ja Krisen, die sozusagen auch gesellschaftliche Bereiche betreffen, die nicht nur unmittelbar mit Ökonomie zu tun haben. Wie hängt denn das eine mit dem anderen zusammen? Wie setzt sich das eine in das andere um?
Also wenn das Fundament wegbricht, die Verwertung von Arbeitskraft, die Verwertung von Arbeitskraft, daran hängt die ganze Gesellschaft, die ganze kapitalistische Gesellschaft hängt natürlich am Kapital, also daran, dass Arbeit verwertet wird. Sobald dieser Prozess in die Krise gerät, dieser Kernprozess, dann steigt natürlich zuallererst die Konkurrenz untereinander auf vielfachen Ebenen. Das kann Unternehmen sein, das kann natürlich auch zwischen den Staaten sein. Wir haben dann eine Zunahme dieser, man könnte schon fast sagen, neoimperialistischen Auseinandersetzung, die jetzt in Syrien zum Beispiel zu eskalieren drohen zwischen den USA und Russland. Und es ist natürlich auch die ökologische Krise, die davon tangiert wird. Das ist ja vielleicht nicht klar, halt eben, dass Kapital es ja nicht um die Warenproduktion an für sich geht, sondern die Warenproduktion Mittel zum Zweck ist, diesem irrationalen Zweck, aus Geld möglichst viel mehr Geld zu machen, also Kapital zu verwerten. Und je stärker die Produktivität ansteigt, desto größer ist auch der Waren- und Ressourcenverbrauch dieser globalen Mehrwertmaschine, das Kapital dann im Zuge der Globalisierung ausgebildet hat. Und wenn zum Beispiel die Produktivität im Fahrzeugbau um 10% steigt, dann müssen 10% mehr Autos verkauft werden, um halt eben dieselbe Masse Werte zu verwerten. Und das führt dazu, dass absurderweise, dass auch dieser ökologische Krise durch halt eben diesen Krisenprozess, dann diesen Kernprozess halt eben, diese abschmelzende Arbeitskraft in der Warenproduktion befeuert wird. Ne? Wie auch halt eben gesagt, auf der politischen Ebene, die Zunahme von faschistischen, rechtsextremen Bewegungen, das ist selbstverständlich auch eine Reaktion auf den Krisenprozess, auf die zunehmende Konkurrenz. Also der Faschismus hat ja in der Krise immer eine bösartige Binnenrationalität. Das hat er schon immer gehabt. Die Krise führt dazu, dass immer mehr die Krisenkonkurrenz zunimmt, dass immer mehr Menschen herausfallen praktisch aus der Arbeitsgesellschaft. Und der Faschismus legitimiert immer diese Krisenkonkurrenz, indem er Gruppen von Menschen, andersartige Gruppen von Menschen definierte, die halt ihm ausgeschlossen, marginalisiert und in letzter Konsequenz auch vernichtet werden sollen. Und das ist auch was auch heutzutage passiert. Also die Standardparole des deutschen Neofaschismus ist ja Arbeit zuerst für Deutsche. Ne? Vielleicht mal so nochmal abschließend, dass wie halt eben dieser Kernprozess, die Erosion des Fundaments der Arbeitsgesellschaft an sich halt eben in vielen Momenten spiegelt. Das ist hauptsächlich durch die Zunahme der Konkurrenz und auch, wie gesagt, durch die Ressourcenkrise.
Wenn wir jetzt da noch so ein bisschen in die Theoriegeschichte der Krisenerklärung zurückschauen, dann kann man ja sehen, dass es gerade unter marxistischen Theoretikern immer wieder eine sehr beliebte Sache gewesen ist, die finale Krise des Kapitalismus vorauszusagen. Es gibt ja zum Beispiel so einen Satz von Rosa Luxemburg, wo sie sagt, der Untergang des Kapitalismus, das ist so eine sichere Sache, wie wir uns sicher sein können, dass die Sonne untergeht am Abend, und wer diese Gesetzmäßigkeit leugnet, wie das zum Beispiel der Sozialdemokrat Bernstein zu ihrer Zeit getan hat, der macht sich des Revisionismus, des Marxismus schuldig, der leugnet sozusagen den ganzen Gehalt der ganzen marxistischen Theorie. Jetzt ist ja seit Rosa Luxemburg der Kapitalismus schon mehrfach aus verschiedenen katastrophalen Krisen letztlich dann doch wieder gestärkt hervorgegangen, und man kann vielleicht denken, dass es so ein bisschen merkwürdig anmutet, wenn man an so einer Prognose wie der von Luxemburg festhält. Jetzt heißt dein Buch im Untertitel trotzdem Die finale Krise der Weltwirtschaft. Da würde mich nochmal interessieren, wie du das begründen würdest. Also inwiefern es sich rechtfertigt, dass es sich trotzdem von einer finalen Krise sprechen lässt.
Also wie gesagt, die finale Krise der Weltwirtschaft, in dem Sinne, dass es halt eben tatsächlich noch so eine globalisierte Weltwirtschaft gibt. Ich glaube, und das versuche ich, glaube ich, auch in dem Kapitel über die Liquiditätsblase darzustellen, ich glaube, dass der bürgerlichen Krisenpolitik langsam die Mittel ausgehen, die politischen Instrumente, mit denen sie diesen Krisenprozess noch prolongieren kann, noch verlängern kann. Wir wissen ja, die Notenbanken befinden sich schon im Bereich der Negativzinsen. Es wird massiv von den Notenbanken Schottpapiere aufgekauft worden, weiterhin massiv aufgekauft auf den Finanzmärkten Wertpapiere, um Liquidität in die Märkte zu pumpen. Und wenn diese expansive Geldpolitik, ne, der Notenbanken wurde ja eingeleitet nach dem Zusammenbruch der Immobilienblase. Wir befinden uns seit 3 Dekaden übrigens, eigentlich seit 3 Dekaden in einer Finanzblasenökonomie. Das ist den Leuten eigentlich nicht mehr klar, dass auf den Weltmärkten eine Blase aufsteigt, dann platzt und die Politik, der Geldpolitik, bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als zu versuchen, dieses Platzen der Blase aufzufangen durch eine abermalige Inflationierung einer neuen Blase. Wir sind gefangen in dieser Politik. Ein Platz in einer Blase hat immer katastrophale Auswirkungen. Das Problem ist, dass diese Blasen immer größer werden. Die nehmen an Größe zu. Wir hatten diese Dotcom-Blase Anfang des 21. Jahrhunderts, die dann nahtlos in die Immobilienblase überging. Die kennen wir, die meisten der Zuschauer, wenn sie sich noch daran erinnern, an die Immobilienblase in den USA und Europa. Und nachdem diese Immobilienblase platzte, die schon viel größer war, mussten die Banken halt eben zu dieser extrem expansiven Geldpolitik übergehen, um halt eben eine Kernschmelze des Weltfinanzsystems zu verhindern und auch einen katastrophalen Wirtschaftseinbruch zu verhindern. Und das haben sie geschafft. Sie haben den Krisendurchbruch prolongiert, verlängert. Nur inzwischen ist diese Liquiditätsblase, in der wir uns jetzt befinden, ne, ebenfalls kurz davor zu platzen. Und wie jetzt die bürgerliche Politik darauf reagieren kann, das kann eigentlich nur noch Entwertung sein, ne? Also Entwertung des Werts in Enteignungsideen. Sowas wird sich vielleicht noch einsetzen, aber Ich glaube, das wird ein derartig starker Krisenschub sein, dass er halt eben tatsächlich diese globalisierte Weltwirtschaft dann zerbrechen lassen wird. Also ich sehe zumindest keine Mittel mehr, mit denen halt eben ein erneutes Platzen dieser Liquiditätsblase aufgefangen werden kann, um in eine neue Blasenbildung überzugehen. Deswegen ist das sicherlich eine gewagte Prognose, aber ich stehe dazu.
Siehst du da schon Ansätze in der jetzigen Politik, wenn wir zum Beispiel mal uns die europäischen Staaten anschauen, siehst du da schon Ansätze, dass Regierungen dazu übergehen, zu so einer Entwertungspolitik überzugehen?
Nee, das sehe ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass es da schon Überlegungen gibt. Es gab die eine Idee von Schäuble halt eben, dass bei Bankenpleiten halt eben diesmal schon die Kunden mit beteiligt werden. So, nicht? Das ist ja nach der Zypern-Krise etabliert worden. Und das sorgt dafür, dass sobald eine Bank pleite geht, dann auch die Kunden daran beteiligt werden sollen bis zu bestimmten Geldbeträgen. Das ist vielleicht schon so ein erster Ansatz dazu, nicht? Aber was ich hauptsächlich sehe, ist halt eben, dass diese Geldpolitik immer weiter eskaliert, dass inzwischen Negativzinsen üblich sind, nicht? In Relation zur Preisentwicklung. Und dass dort wirklich auch die Möglichkeiten, darauf zu reagieren, kaum noch gegeben sind. Wir kennen ja zum Beispiel die Auseinandersetzung innerhalb der amerikanischen Notenbank, die Zinsen zu erhöhen. Und die wollen eigentlich nur deswegen die Zinsen erhöhen, um sie bald wieder senken zu können, um etwas Spielraum zu gewinnen. Darum geht es eigentlich. Nicht, weil es der Wirtschaft so gut geht. In Europa ist es noch wichtig zu bedenken, dass die Krisenpolitik in Europa ja nicht einheitlich ist. Die Krisenpolitik in Europa ist Ausdruck eines innereuropäischen Machtkampfes. Wir haben Deutschland, das diese strenge Sparpolitik, diese Austeritätspolitik ganz Europa oktroyiert hat, einerseits. Und andererseits haben wir die EZB, die mit expansivster Geldpolitik da etwas gegenzusteuern versucht, um diese negativen Folgen dieser Sparpolitik zu konterkarieren. Deswegen steht Europa wirtschaftlich auch um einiges schlechter als die USA in der Periode dieser Liquiditätsblase, ne? Zwischen 2008 und jetzt 2016.
Jetzt stellt sich ja auch die Frage, wie man angesichts der Krise eine Perspektive gewinnen kann, also eine Perspektive dafür, die kapitalistische Gesellschaftsform nach vorne zu überwinden. Du hast jetzt schon selber gesagt, dass die Krise nicht unbedingt die besten Voraussetzungen schafft für so ein emanzipatorisches Projekt. Du hast gesagt, dass eine Krise immer auch einen Aufschub bedeutet für reaktionäre Ideologien. Das können wir, denke ich, gerade in ganz Europa sehen, dass es da einen Nationalismusschub gibt, dass der Rassismus immer mehr zunimmt. Und ich denke, es lässt sich relativ gut zeigen, dass das eben auch mit der Krisentendenz irgendwie zusammenhängt. Vielleicht ist die Frage erlaubt, auch wenn es jetzt bei einer theoretischen Forschung ja erstmal auf die Wahrheit des Gedankens ankommt, unabhängig davon, was man ganz praktisch mit ihm anfangen kann. Aber vielleicht ist eben trotzdem die Frage erlaubt, was macht man denn letztlich mit der theoretischen Erkenntnis über die Krise? Also gibt es in deinem Buch auch Überlegungen, die in diese Richtung gehen?
Ja, also ich habe es zum ersten Mal tatsächlich versucht, im abschließenden Kapitel so einige praktische Ideen dann zu formulieren. Und ja, das Wichtigste für mich, vielleicht weil ich eher Theoretiker bin, ist dann tatsächlich den Menschen zu sagen, was Sache ist. Also die Leute, Menschen, Bevölkerung möglichst breit darüber aufzuklären, wie tief dieser Krisenprozess geht, dass das System halt eben an seinen eskalierenden inneren Widersprüchen zerbricht und dass es ja praktisch eine Überlebensfrage, eine kollektive Überlebensfrage menschlicher Zivilisation ist, hier einen Transformationsprozess zu initiieren, der halt eben verhindert, dass dieser Kapitalismus in die Katastrophe übergeht. Also man darf gerade nicht auf den großen Kladderadatsch warten. Das führt, wenn das System seiner eigenen Dynamik überlassen wird, nur in die Barbarei oder in den zivilisatorischen Zusammenbruch. Also man hört ja auch selber, wie stark die geopolitischen Spannungen ansteigen. Und die Atomwaffen sind ja immer noch da, ne? Und darum geht es vielleicht erstmal, die Menschen klarzumachen, dass es nicht so bleiben wird, wie es ist. Einfach aufgrund dieser inneren Widersprüche, eskalierenden Systems, die halt eben in den Zusammenbruch, in den Kollaps führen, dieser Weltwirtschaft. Und dass die Menschen sich begreifen müssen und dass man versucht, kollektiv halt eben, angetrieben durch dieses kollektive Überlebenswollen, ne, kollektiven Gespräch, im öffentlichen breiten Diskurs dann Wege in den Postkapitalismus zu finden. Und vielleicht um etwas auch so einen positiven Punkt zu setzen, diese Krise, in der wir uns befinden, ist ja eigentlich eine Überproduktionskrise. Ne? Es ist ein System, das zu viel Waren produziert, um sie noch überhaupt absetzen zu können, weil es zu effektiv ist, weil es immer weniger Arbeiter benötigt werden und immer mehr Waren in immer kürzerer Zeit herzustellen. Eigentlich ist es eine Überproduktionskrise, die alle Bedingungen schon längst hergestellt hat, die für ein gutes Leben für eigentlich alle Menschen auf dem Planeten ermöglichen würde. Ne?
Ja, das ist das Verrückte, ne? Dass das sozusagen für eine Gesellschaft ein Problem ist, dass eigentlich zu viele Gebrauchsgüter vorhanden sind.
Also dieser materielle Reichtum, den das System herstellt, kann nicht mehr verwertet werden in diesen abstrakten halt eben Prozess uferloser Akkumulation von toter verausgabter Arbeit. Das ist ja das Absurde, ne?
Ich habe hier mit Thomas Konitsch gesprochen über sein Buch, das er gerade veröffentlicht hat im Konkret-Verlag. Kapitalkollaps, die finale Krise der Weltwirtschaft ist der Titel dieses Buches. 276 Seiten sind das, für 23 Euro zu erwerben, zum Beispiel auf der Homepage vom Konkret-Verlag. Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns so einen Einblick gegeben hast in das, was du in deinem Buch ausführst. Und ja, ich weiß nicht, wie man schließen kann. Irgendwie Brecht hat diesen Satz gesagt, der ganz gut passt zu dem, was du letztlich gesagt hast. Das, was ist, ist nicht sicher. So wie es ist, bleibt es nicht. Davon kann man, denke ich, ausgehen. Du hast dafür plädiert, man darf nicht auf den großen Kladderadatsch warten. Und ja, ich weiß nicht, das ist vielleicht das Zentrale, was wir hier irgendwie nach draußen geben können an die Hörerinnen und Hörer.